Sie hören den Kurier.
Herzlich willkommen bei einer außergewöhnlichen Ausgabe des Kurier Daily Podcast am 15. September. Mein Name ist Daniela Sonn und ich begrüße Sie aus unserem Podcaststudio in der Wiener Mariahilferstraße Nummer 10. Heute Abend bei uns in seinem großen Kurier-Interview zur Wiener Landtagswahl am 11. Oktober Bürgermeister Michael Ludwig. Wir wollen Ihnen ungekürzt an dieser Stelle das volle Interview zur Verfügung stellen, so wie wir das in den nächsten Tagen auch mit den anderen Spitzenkandidaten machen werden. Das Interview hat Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon gemeinsam mit dem Leiter unseres Wien-Ressorts Christoph Schwarz geführt. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem Talk mit Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien. Willkommen. Das Motto ist Wahl 2020 nachgefragt und wir sitzen hier auch mit unseren Leserbeiräten und unserem Leserparlament und unseren jungen Mitarbeitern, die dann auch noch mit uns Fragen stellen wird. Wir zwei, das bin ich, Martina Salomon, Chefredakteurin des Kurier, und der Christoph Schwarz, der Leiter der Wien Chronikredaktion.
Guten Abend.
Herr Bürgermeister, Sie gelten als sehr, sehr ruhiger Typ. Man hat den Eindruck, es gibt ganz wenige Leute, die ihr Blut in Wallung bringen, zum Beispiel der Herr Innenminister. Der hat jetzt vorgeschlagen, es solle doch Wien die ein paar Flüchtlinge aus der Bundesbetreuung nehmen. Hat Sie das geärgert?
Nicht geärgert, aber ich war erstaunt, dass es im Zuge einer Politik, die vielen Menschen in unserer Stadt unverständlich ist, dass es noch dazu führt, dass man sehr zynische Briefe schreibt. Denn ich habe das schon als eine
Flüchtlinge aus Moria, muss
richtig,
man
ja,
dazu erzählen, wo es
und das Angebot des Innenministers, statt Kinder aus Moria, Kinder aus Dreiskirchen nach Wien zu überführen. Ich bin jetzt nicht in eine Brieffreundschaft eingetreten, aber ich habe doch auf diesen Brief antworten müssen, weil viele Wienerinnen und Wiener sich verwundert gezeigt haben darüber, dass der Innenminister der Meinung ist, dass die Unterbringung der Kinder in einem Beherbergungsbetrieb, für den der Innenminister verantwortlich und zuständig ist, genauso schlimm sein soll wie die Unterbringung der Kinder, die ja zum Teil auf der Straße leben müssen, ohne Dach über den Kopf auf der Insel Lesbos in Griechenland. Von daher sehe ich insgesamt eine große Verantwortung der Europäischen Union, dass es nicht möglich ist, am Boden Europas menschenwürdig unterzubringen. Ich finde es bedauerlich, dass sich die Bundesregierung nicht durchringen kann, zumindest eine gewisse Anzahl unbegleiteten Kindern nach Österreich und nach Wien zu bringen. Wir haben da unsere Hilfe aus Stadt Wien angeboten. Es gibt auch einen Drei-Parteien-Antrag im Wiener Landtag, der festlegt, dass wir bereit wären, 100 Kinder nach Wien zu übernehmen.
Fürchten Sie nicht diese Beispielswirkung, die manche meinen, dass wenn das erfolgreich ist, weil die Flüchtlinge ja doch das Lager selbst angezündet haben, dass dann mehrere Lager brennen können, wenn ganz Europa quasi diese Flüchtlinge aufnimmt?
Also ich gehe mal davon aus, dass nicht die Kinder das Lager angezündet haben. Wenn das der Fall ist, dann ist das natürlich verantwortungslos, auch von ihren Brandstiftern. Aber da kann man ja nicht die Kinder bestrafen, die zum Teil unbegleitet in diesen Lagern unterwegs sind. Und es ist eine Frage der Menschlichkeit, dass man hierher hilft. Das bedeutet nicht, dass wir für eine ungeschränkte Zuwanderung wäre, wie das in der politischen Diskussion jetzt eingebracht wird, sondern es geht darum, dass man Kindern in einer Notsituation hilft.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, jetzt handelt es sich hier um eine Notsituation. Ganz insgesamt hat Wien in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten aber auch Probleme mit der langfristigen Integration von Migranten in der Stadt. Und da gab es jetzt aktuell auch eine Zahl, die durch die Medien gegangen ist, und zwar sprechen mehr als 2/3 aller Volksschüler im Alltag nicht Deutsch. Wie kann denn das passieren?
Ja, ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine, dass es mir ganz wichtig ist, dass alle Menschen, die zu uns in die Stadt kommen, Deutsch vom ersten Tag lernen. Da gibt es entsprechende Angebote für Kinder, Jugendliche und für Erwachsene. Da wünschen wir uns mehr Unterstützung auch von Seiten des Bundes, weil die deutsche Sprache ganz, ganz wichtig ist. Dass Kinder aber zu Hause nicht ausschließlich Deutsch sprechen, hängt natürlich auch mit ihrer Herkunft zusammen und muss nicht automatisch ein Nachteil sein. Ich habe gerade jetzt Kontakt gehabt, auch in einem Unternehmen, wo Menschen beschäftigt sind, die aus anderen Ländern kommen, die perfekt Deutsch können und auch perfekt ihre ursprüngliche Familiensprache. Das ist ideal, gerade wenn man Wirtschaftsbeziehungen anstrebt, so wie wir das als exportorientiertes Land tun. Wichtig ist, dass man die deutsche Sprache vermittelt. Und das ist eine große Herausforderung.
Jetzt ging es ja bei diesen Zahlen auch nicht darum, welche Sprache die Kinder nur zu Hause sprechen.
Ja, diese Zahlen sind aber verwendet worden. Ja.
Ja, aber es geht auch um die Umgangssprache, um die Alltagssprache. Das heißt, da sehen Sie schon ein Problem, wenn Kinder da am Schulhof in ihrer Freizeit nicht Deutsch sprechen.
Es ist eine große Herausforderung, Integration überhaupt zu betreiben. Ja, das ist richtig. Niemand sagt, dass das einfach ist. Und ich denke, es macht Sinn, dass wir gemeinsam alle Gebietskörperschaften, alle Einrichtungen, die im Bereich Integration tätig sind, hier zusammenarbeiten und es dann nicht mit dem Finger auf einzelne Einrichtungen gewiesen wird. Das hilft in Wirklichkeit niemandem. Und es wird notwendig sein, dass man jene Menschen, die bei uns eine neue Heimat gefunden haben, vermittelt, dass sie hier auch willkommen sind und sie nicht ständig versucht, auszugrenzen. Das hilft niemandem. Und von daher wünsche ich mir mehr Unterstützung. Und wenn die Integrationsministerin meint, die Integrationspolitik der letzten Jahre ist gescheitert, dann ist das eine sehr mutige Aussage von ihr, die nicht nur ihre eigene Tätigkeit umfasst, sondern offensichtlich auch sehr kritisch mit der Tätigkeit ihres Vorgängers ins Gericht geht.
Jetzt fordern Sie schon lang Ganztagsschulen. Warum hat Wien eigentlich dann nicht flächendeckend längst Ganztagsschulen gebaut?
Ja, also man muss schon fairerweise sagen, wir haben vor 10 Jahren begonnen mit dem kostenfreien Kindergarten. Wir sind nach wie vor das einzige Bundesland, das ein solches Angebot hat. Das ist wichtig aus der Sicht der Integration, ist aber auch wichtig, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft. Das ist ja auch der Grund, warum in Wien der höchste Prozentsatz an Frauen ist, die auch vollberufstätig sein können, weil es eben diesen kostenfreien Kindergarten gibt. Und wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Wir haben mit diesem Schuljahr jetzt die kostenfreie Ganztagsschule realisiert an 70 Standorten mit der Perspektive, dass wir jedes Jahr 10 weitere Standorte eröffnen. Da gibt es kein Bundesland in Österreich, das nur annähernd herankommt, auch keine größere Stadt in Österreich. Also von daher sind wir einen starken Schritt vorausgegangen und sind auch bereit, da sehr viele finanzielle Ressourcen zu investieren. Das ist jetzt, ja nicht kostenfrei für uns als Bundesland.
Jetzt gab es aber große Verwirrung, was die Ampel betrifft. Nämlich, sind die Schulen jetzt geschlossen oder nicht? Wien ist orange, die Schulampel blinkt gelb. Hier Ihr Stadtrat für Gesundheit hat gesagt, er wäre sogar einverstanden mit orange. Da kennen Sie im Grunde jetzt wirklich niemand mehr aus, oder?
Nee, aber das hat weniger mit der Stadt Wien zu tun, sondern wie die Ampel erstellt worden ist. Wir waren ja von Beginn an dafür, dass man eine solche Ampel erstellt. Durchaus auch mit der Meinung, dass eine solche Ampel dazu führen kann, dass die Bevölkerung mitgenommen wird auf diesem Weg und dass man sehr unmittelbar transparent vermittelt, wie die Lage ist. Die Lage ist derzeit ernst. Nicht nur in Wien, in weiten Teilen Österreichs. Es sind von der neuesten Ampelschaltung 2/3 der gesamten österreichischen Bevölkerung betroffen, das auf Gelb oder Orange geschalten worden ist. Also von daher ist es ja kein Wiener Problem, sondern eine österreichische Herausforderung. Es wird nur immer in den Pressekonferenzen der Bundesregierung so getan, als wäre das automatisch ein Wiener Problem.
Naja, aber die Hälfte der positiven Fälle kommt aus Wien. Also insofern.
Ja, das hängt aber auch mit der Teststrategie zusammen. Und wir waren ja immer der Meinung, dass es Sinn macht, sich zu orientieren an der Anzahl der Infizierten, waren aber der Meinung, so wie die allermeisten Mitglieder auch der Corona-Kommission, dass das in Relation zu setzen ist mit der Teststrategie, auch mit der Kapazität, die es in den Spitälern und Krankenhäusern gibt, um schwersterkrankte Fälle zu begleiten. Und von daher sind wir der Meinung, dass wir in diesen Parametern in Wien gut liegen. Und gerade weil wir auch dort testen, wo bis jetzt keine Infizierten aufgefallen sind, haben wir natürlich auch steigende Zahlen. Und der allergrößte Anteil der Infizierten, die wir jetzt feststellen bei den Testungen, hat ja auch keine Symptome. Die hätten wir mit einer normalen Testung ja gar nicht entdeckt. Und das ist aber auch gut und richtig, weil die ja den Virus auch weitergeben. Es wäre für uns ganz einfach, geringere Anzahl an Infizierten zu haben, indem wir weniger testen, so wie das andere Bundesländer machen. Das tun wir nicht, weil wir glauben, es ist wichtig, dass man überall dort hinschaut, wo es Herausforderungen gibt.
Aber Herr Bürgermeister, jetzt klingt es so, als wäre bei den Testungen in Wien alles in Ordnung und das ist ja de facto nicht so. Also wenn man sich umschaut und umhört, da erzählen Menschen von ewig langen Wartezeiten, da erzählen Menschen davon, dass sie privat schon Contact Tracing machen, weil es von Seite der Behörden nicht passiert. Jetzt begleitet uns das Coronavirus schon seit mehr als einem halben Jahr. Warum ist es immer noch nicht gelungen, da zeitgerechte Testungen für alle zur Verfügung zu stellen?
Ja, weil wir mehr testen. Wir testen pro Tag jetzt 6.000 Personen. Das erfordert natürlich im ganzen Ablauf sehr viel an Kapazitäten. Wir sehen, dass wir da an die Grenzen kommen, auch weil wir die Anzahl stark gesteigert haben in relativ kurzer Zeit. Und ich bin jetzt gerade dabei, ein Personalpaket zu schnüren, wo wir die personellen Ressourcen deutlich erhöhen werden in den verschiedensten Bereichen, die hier notwendig sind, auch im Contact Tracing. Und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, hier noch schneller zu agieren. Aber man muss sagen, es gibt solche Fälle, da haben Sie völlig recht, das soll man gar nicht schönreden, aber in allermeisten Fällen funktioniert es in relativ kurzen Abständen. Aber wir wollen verbessern die Lage, dass solche Fälle auch nicht vorkommen. Ein wichtiger Schritt war, dass wir mit finanzieller Unterstützung der Stadt Wien, mit dem Fonds des Bürgermeisters und auch mit dem Wiener Wissenschaftsforschungs- und Technologiefonds Frau Dr. Föding und ihr Team unterstützen konnten, die ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es diesen sogenannten Gurgeltest gibt, weil wir auf diesem Weg schneller testen können, andere Zielgruppen testen können, insbesondere Kinder im Schulalter. Und ich bin jetzt mit Frau Dr. Födinger und den Experten in Verhandlung, dass wir einen neuen Test finden für Kindergartenkinder, weil Kindergartenkinder mit dem Normaltest nicht zu bearbeiten sind, weil die natürlich unangenehm berührt sind und auch nicht gurgeln können in dem Lebensalter. Also von daher versuchen wir jetzt einen Test zu finden, um auch Kindergartenkinder sehr schnell und möglichst ohne Reaktion der Kinder zu testen. Aber das ist ein Prozess und fordert uns, aber ich denke, dass wir da gut unterwegs sind.
Nach der Corona-Krise oder schon währenddessen wird wohl jetzt auch eine Wirtschaftskrise folgen, von der Wien besonders stark betroffen ist, weil der Städtetourismus und Kongresstourismus sehr stark eingebrochen ist. Das Hotel Sacher hat jetzt gerade 140 Leute gekündigt. Was ist die Wirtschaftsvision für die Stadt Wien dann in der nächsten Zeit?
Ja, also wir haben mehrere Unterstützungspakete geschnürt, ergänzend zu den Maßnahmen der Bundesregierung. Jetzt vor kurzem erst auch ein Paket für die Hotellerie und Gastronomie. Aber wir wissen, dass das natürlich nur eine Überbrückungshilfe sein kann. Das Wichtige ist, dass der Tourismus generell wieder anspringt. Wir bearbeiten deshalb mit dem Wien-Tourismus auch jene Märkte, die derzeit völlig eingebrochen sind. Das ist die USA, das sind viele asiatische Länder, insbesondere China. Da kommen derzeit überhaupt keine Touristen. Aber wir bearbeiten diese Märkte jetzt trotzdem, weil wir hoffen, dass wenn es eine Impfung gibt, wenn sich der Tourismus wieder normalisiert, dass wir sehr schnell wieder in die eingeübte Praxis kommen und die Tourismuszahlen wieder deutlich erhöhen können.
Aber da muss die Ampel zuerst einmal auf grün wieder schalten.
Ja, das gilt für Wien, das gilt für Österreich und gilt für ziemlich alle europäischen Länder. Denn wenn man sich die Situation auch in den anderen EU-Ländern ansieht, merkt man, dass die Zahlen überall steigen. Das ist kein Phänomen Wiens. Das trifft natürlich vor allem die urbanen Räume. Das sehen wir in Österreich, alle Städte. Aber gilt natürlich genauso für alle anderen Länder der Europäischen Union, auch für unsere Nachbarstaaten. Also von daher wird es ein gemeinsames Anliegen sein der EU, dass wir sehr schnell einen verwendbaren Impfstoff finden und dann auch sehr zügig versuchen, einen großen Teil der Bevölkerung durchzuimpfen.
Eine Frage würde ich stellen, dann kommen Sie dran und eine Abschlussfrage, eine ganz wichtige, wird dann der Christoph Schwarz noch stellen. Es ist jetzt so, man sagt, Sie würden ja ganz gern rot-schwarz machen, aber rot-türkis gefällt Ihnen nicht so. Stimmt das?
Ja, ich stehe Koalitionen sehr emotionslos gegenüber. Es geht darum, Lösungen zu finden für die Bevölkerung, was das Beste für die Stadt ist, für die Menschen in unserer Stadt. Wir haben jetzt eine erfolgreiche Koalition mit den Grünen geführt, auch wenn es jetzt ein bisschen Richtung Wahl holpriger wird, aber das ist vorauszusehen, dass manche Parteien, auch manche Politikerinnen und Politiker...
Die Frau Vizebürgermeisterin nervt sie weniger, als es wirkt?
Also... Mich nervt nicht so schnell was. Es geht darum, dass man gerade in Krisenzeiten sehr ruhig agiert, unabhängig von Zurufen aus anderen Parteien. Und ich denke, dass wir trotz aller Schwierigkeiten, die Sie jetzt zu Recht auch angesprochen haben, nämlich nicht nur im Gesundheitsbereich, auch in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, dass wir verglichen mit anderen Metropolen und Millionenstädten, und da vergleiche Wien nicht mit Gigritz-Botschen, sondern wir spielen in der Liga der großen Hauptstädte Europas, dass wir trotz aller Schwierigkeiten gut durch diese Krise bis jetzt gekommen sind.
Aber rot-schwarz, rot-türkis?
Ja, ich würde sagen, man sollte die Wienerinnen und Wiener jetzt einmal entscheiden lassen. Man wird sehen, welche Möglichkeiten sich rechnerisch ergeben. Auch wenn das in Medien derzeit nicht so eine Rolle spielt, warne ich trotzdem immer vor Konstellationen, die fernab der Sozialdemokratie eine Mehrheit finden können. Und von daher wird man sehen, welche
das
Möglichkeiten
sich rechnerisch ergeben. Das ist aber sehr unrealistisch. Ausgehen. Die ÖVP ist gerade am Sinken. Wer soll der Bürgermeister werden? Die Frau Hebein?
Ja, warum nicht? Die Entscheidung wird getroffen von 100 Gemeinderätinnen und Gemeinderäten in einer geheimen Abstimmung im Wiener Gemeinderat. Und ich würde behaupten, wenn sich eine Mehrheit jenseits der Sozialdemokratie ausgeht, dann wird es das geben, egal wer dann Bürgermeisterin oder Bürgermeister ist.
Jetzt könnte ich etwas ketzerisch sagen, Birgit Hebein ist im Bereich der Verkehrspolitik fast schon so ein bisschen was wie die Bürgermeisterin, denn Sie gebieten ihr da eigentlich nicht Einhalt. Wir sprechen von Pop-up-Radwegen, wir sprechen von einer verkehrsberuhigten Innenstadt, wo Sie sich immer wieder wenig erfreut gezeigt haben, aber es gab bislang kein Veto von Ihnen. Sie sind nie eingeschritten, obwohl alle Umfragen sagen, dass die Mehrheit der Wienerinnen und Wiener gegen derartige Projekte sind. Wann kommt da mal ein Machtwort von Ihnen?
Naja, wir sind in einer Koalition und Vizebürgermeisterin Hebein ist als Verkehrsstadträtin auch zuständig, auch formal zuständig für diesen Bereich. Und man wird nicht annehmen dürfen, dass ich da bei jeder Entscheidung eingreife. Und in der jetzigen Situation, wo die Gesundheit der Wiener Bevölkerung im Vordergrund steht, wo wir solche Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort haben, am Arbeitsmarkt haben, ist mir ehrlich gesagt ein Pop-up-Radweg das allergeringste Problem, auch wenn das medial eine große Rolle spielt. Aber in der Bewältigung der Herausforderungen der Stadt und der Menschen in unserer Stadt ist es ein eher geringes Problem.
Naja, aber die Leute wollen ja vielleicht jetzt gerade auf Individualverkehr setzen und es werden überall Staus in der Stadt verursacht für die Autos durch Pop-up-Radwege, durch Planschbecken und so weiter.
Naja, es sind ja auch Pop-up-Radwege jetzt beendet worden. Es gibt 3, die weitergeführt worden sind und andere, die sich als wenig frequentiert herausgestellt haben, hätte ich ehrlich gesagt vorher schon prognostizieren können, sind ja dann auch beendet worden mit Ende der Sommerzeit. Also von daher ist es eine Frage, inwieweit solche Neuerungen angenommen werden. Es hat sich gezeigt, dass das sehr überschaubar ist.
Ich unternehme noch trotzdem einen letzten Versuch mit der Hoffnung auf eine Antwort. Wann wird es denn eine Entscheidung zur verkehrsberuhigten Innenstadt geben?
Ja, es wird davon abhängig sein, wann es das entsprechende Rechtsgutachten des Verfassungsdienstes gibt. Die Frau Vizebürgermeisterin ist einen eher unüblichen Weg gegangen. Normalerweise ist es so, dass man alle zuständigen Abteilungen innerhalb des Magistrats beauftragt, eine Lösung zu finden. Sie hat sich gemeinsam mit ÖVP und NEOS mit einem Projekt an die Öffentlichkeit gewandt, ohne abzuwarten, ob es hier Zustimmung von Seiten der entsprechenden Stellen gibt. Mir ist wichtig, dass wir verfassungskonforme und juristisch abgesicherte Entscheidungen treffen. Und sobald dieses Rechtsgutachten vorliegt, werde ich auch die politische Entscheidung treffen.
Das geht sich aus vor der Wahl?
So wie es ausschaut, geht sich das aus.
Jetzt sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, dran, Fragen zu stellen an den Herrn Bürgermeister. Die Chance kommt nicht so schnell wieder.
Obwohl, ich komme immer gern zum Kurier.
Das stimmt. Sie waren schon öfters bei uns im Potsenpols und auch im Kurier zu Gast. Ich sage Ihnen, wenn ihr euch nicht meldet, fragen wir beinhart weiter. Wir haben nämlich eine ganz lange Liste an Fragen, die wir hier noch stellen wollen. Nur Mut. Da gibt es eine Frage. Na, Moment, es kommt ein Mikro.
Also ich finde es sehr wichtig, wie Sie gesagt haben, dass die ganzen Schülerinnen und Schüler, die weder zu Hause noch mit ihren Freunden Deutsch sprechen, Deutsch lernen. Aber ich frage mich, gibt es eine konkrete Strategie, wie sie Deutsch lernen sollen, wenn sie es von selbst nicht tun?
Herr Bürgermeister.
Ja, also für mich ist wichtig, dass wir die Möglichkeiten schaffen, da haben Sie völlig recht. Das ist mit ein Grund, dass wir den kostenfreien Kindergarten geschaffen haben. Es gibt ein verpflichtendes Kindergartenjahr. Das ist die erste Möglichkeit, dass wir Kinder in einem sehr frühen Zeitpunkt einbinden können. Es kommen allerdings auch Kinder in einem fortgeschrittenen Lebensalter zu uns, die mit ihren Familien zu uns ziehen. Da erwarte ich mir sehr viel von der kostenfreien Ganztagsschule, weil das eine Möglichkeit bietet, in einer Verschränkung von Schulunterricht und Freizeitangeboten die Kinder sehr umfassend zu begleiten und sie nicht nur mit den Unterrichtsfächern, sondern auch mit Sport, Wenn man bedenkt, dass viele Kinder schon sehr frühzeitig übergewichtig sind, beispielsweise haben wir vorgenommen, dass wir dann durchsetzen, jeden Tag zumindest eine Stunde Bewegung zu machen in den Ganztagsschulen, aber auch in musischen Fächern begleiten. Und dass wir in der Ganztagsschule auch die Möglichkeit haben, den Familien Nachhilfe zu ersparen, weil wir andere Möglichkeiten haben, die Kinder zu stützen, wenn sie zum Beispiel Schwierigkeiten im Erlernen der deutschen Sprache haben. Und ich halte es auch für wichtig, dass wir Angebote in der Erwachsenenbildung, also für jene jungen Menschen, die schon zu uns kommen, wenn sie nicht mehr in die Schule gehen. Ich habe schon in den 80er Jahren, ich war damals beruflich in der Erwachsenenbildung tätig, haben wir Kurse für Menschen mit Migrationshintergrund angeboten, weil wir gesehen haben, dass viele ein Interesse haben, aber dass das Angebot zu gering ist. Und von daher erwarte ich mir eigentlich auch von Seiten der Bundesregierung nicht nur einen Fingerzeig auf jene Menschen, die nicht Deutsch können, sondern auch die Unterstützung. Ein sehr breites, vielfältiges Angebot, das die Menschen auch leichter Deutsch lernen. Und ich habe selber in meiner Studentenzeit am Bau gearbeitet und ich weiß, dass das für Bauarbeiter nicht leicht ist, nach einer beruflichen Tätigkeit, wo man vielleicht 12 Stunden auf der Baustelle gearbeitet hat, bei den Temperaturen zum Beispiel, noch in einen Deutschkurs zu gehen. Also da würde ich mir schon erwarten, dass wir ein sehr vielfältiges Angebot stellen, dass wir auch jene Menschen, die dazu beitragen, dass unsere Wirtschaft floriert, die im Gesundheitsbereich tätig sind, auf der Baustelle tätig sind, im Handel tätig sind, Unternehmen führen, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass die trotz ihrer Berufstätigkeit die deutsche Sprache erlernen können. Und wie gesagt, ich finde es schade, dass man sehr viel mit Fingerzeig arbeitet und nicht mit Motivation.
Gibt es weitere Fragen? Bitte schön, da gibt es zwei. Dann sammeln wir gleich beide ab nacheinander. Bitte schön.
Grüß Gott, mein Name ist Helga Reni. Im Kurier war vor einigen Tagen zu lesen, dass der schwedische Premierminister geäußert hat, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen zu starker Zuwanderung und Kriminalität. Das ist ein Sozialdemokrat. Das war erstmals und eigentlich aufsehenerregend. Er hat gemeint, dass es zu sozialen Spannungen führt, wenn die Zuwanderung in einem Ausmaß stattfindet, dass eine Integration gar nicht mehr möglich ist. Jetzt wollte ich Sie fragen, sehen Sie das auch so wie Ihr Parteikollege? Und wenn ja, was werden Sie tun, damit es bei uns nicht so zu solchen Spannungen kommt?
Okay, danke.
Dankeschön.
Dann noch unsere jüngste Leserbeirätin.
Ich frage jetzt als 15-jähriges Mädchen, wie gehen Sie denn das Thema Klimaschutz und Klimakrise an? Also da fallen mir in Wien doch Begriffe ein wie urbane Hitzeinsel und da habe ich von Ihnen noch nicht so viel zu diesem Thema gehört.
Okay, bitte Herr Bürgermeister.
Gerne. Vielleicht zur ersten Frage. Ja, Sie haben recht. Zuwanderung und Integration stehen in einem starken Verhältnis. Ich bin auch der Meinung, dass es richtig ist, dass die Sozialdemokratie für sich die Losung gefunden hat, Integration vor Zuwanderung. Und dass wir natürlich auch bei der Größenordnung der Zuwanderung sehr darauf achten müssen, dass das immer in einem Verhältnis steht, auch zu der Bevölkerung, die schon hier ist. Das ist für uns in Wien keine neue Situation. Wir haben das immer gelebt. Der starke Bevölkerungszuwachs in Wien war vor allem am Ende des 19. Jahrhunderts, wo sich Wien vergrößert hat in wenigen Jahrzehnten von 500.000 Einwohnern auf 2 Millionen. Wir waren damals die drittgrößte Stadt in Europa. Im Übrigen hat damals mehr als die Hälfte der Wiener Bevölkerung nicht Deutsch gesprochen, ohne Integrationsmaßnahmen. Aber es war auch kein einfacher Weg. Also man darf das auch nicht glorifizieren, die damalige Zeit. Es hat damals sehr viel Antisemitismus gegeben, auch sehr viel Antislawismus. Also wenn wir manchmal so zurückblicken auf diese Zeit und sehr nostalgisch diese Zeit der Monarchie verklären, muss man sehen, es war auch geprägt von starken sozialen Spannungen. Also von daher haben Sie sicher recht. Man wird sehr beachten müssen, ob die Größenordnung der Zuwanderung, vor allem wenn sie in kurzer Zeit erfolgt, auch mit den Integrationsschritten mithalten kann. Das Verhältnis von Zuwanderung und Kriminalität lässt sich zumindest in der Statistik nicht nachweisen. Wir haben in den letzten Jahren eine sehr starke Zuwanderung, die natürlich einen besonderen Schub bekommen hat in den letzten Jahrzehnten nach der Öffnung des Eisernen Vorhanges, nach den Balkankriegen in den 90er Jahren und natürlich dann in der Flüchtlingsbewegung 2015. Also wir haben in dieser Zeit jetzt sehr viel an Integrationsmaßnahmen setzen müssen, auch gesetzt. Vieles erfolgreich, manches nicht, aber vieles erfolgreich. Und das Verhältnis von Zuwanderung und Kriminalität steht zumindest statistisch da nicht in einem Verhältnis. Wir haben eine sinkende Kriminalitätsrate in Wien. entgegen der Berichterstattung in manchen Medien, nicht im Kurier, aber manche andere Medien, wo man den Eindruck hat, es gibt permanente Straßenschlachten, das findet nicht statt. Also wenn man sich die Kriminalitätsstatistik genau anschaut, der Wiener Polizei und des Innenministeriums, stadtbekannt ja nicht zwingend Freunde der Wiener Sozialdemokratie, dann wird man sehen, dass die Aufklärungsquoten gestiegen sind und die Kriminalitätsfälle im Sinken begriffen sind, insbesondere in jenen Deliktgruppen, die besonders schmerzhaft sind, also immer dann, wenn es auch um körperliche Beeinträchtigungen geht. Jeder Fall ist einer zu viel und ich unterstütze die Maßnahmen der Wiener Polizei in allen Belangen, soweit wir das als Stadt Wien können. Es ist ja eine Bundeseinrichtung, aber wir versuchen, alle Möglichkeiten zu schaffen, dass die Wiener Polizei hier gut arbeiten kann. Zur zweiten Frage, Klimaschutz. Das würde ich sogar in zwei Teile unterteilen. Das eine ist, was können wir tun als Stadt, um den Klimawandel zu stoppen oder zumindest zu verzögern? Das zweite ist, wie gehen wir mit den Auswirkungen des Klimawandels um? Also wie können wir die Bevölkerung von den Auswirkungen möglichst schützen? Und da kann ich doch für mich in Anspruch nehmen, dass ich bei dem ersten Teil doch einiges auch beigetragen habe, auch als Wohnbaustadtrat. Denn wenn wir uns anschauen, wo sind die größten CO2-Emissionen, dann ist es im Verkehr, dann ist es zum Teil aber auch im Bereich Bauen und Wohnen. Dort werden 40% aller Energieaufwendungen zustande gebracht. Und wir haben gerade in den letzten 15 Jahren in Wien einen ungeheuren Sprung gemacht im ökologischen Bauen, im Neubau, aber auch in der Sanierung. Ich habe als Wohnbaustadtrat noch eröffnet die größte Passivhaussiedlung Europas, also dort, wo man überhaupt keine Energie mehr zum Heizen benötigt, dadurch auch keine CO2-Emissionen auslöst. Wir haben zum Beispiel das erste Gründerzeithaus, das saniert worden ist auf Passivhausqualität, unterstützt der Stadt Wien. Im zweiten Bezirk war weltweit eine Novität. Und im Neubau haben wir im geförderten Wohnbau seit jetzt mittlerweile fast 15 Jahren verpflichtend niedrige Energiehausstandard und auch einen ganz geringen Energieaufwand beim Heizen und damit auch geringe CO2-Emissionen. Das, was mir als Wiener Bürgermeister auch wichtig ist, ist, dass wir an den großen Schrauben drehen. Es mag ja für die Medien, für die Öffentlichkeit interessant sein, ob man irgendwo einen Pop-up-Radweg hat, und das ist auch gut, wenn Menschen Bewegung machen und mit dem Radfahren, alles gut. Aber wenn man an den großen Schrauben drehen will, CO2-Emissionen einzusparen, dann muss man ganz andere Schritte setzen. Und ich habe jetzt eine große Abwasserentsorgungsanlage eröffnet. Das war verbunden mit viel Planungsarbeit, auch mit großem finanziellen Aufwand, wo es uns gelingen wird, pro Jahr 40.000 Tonnen CO2-Emissionen einzusparen. Das ist ein großer Sprung. Das ist 1% der gesamten Energieaufwendungen, die die Stadt Wien hat. Also das heißt, mir ist wichtig, dass wir da versuchen, die großen Teile zu bewegen, nicht so sehr nur die Überschriften in den Medien, sondern dort, wo es wirklich darum geht, CO2 stark einzusparen. Und das Zweite ist, was können wir tun, um die Auswirkungen des Klimawandels möglichst so zu gestalten, dass es für die Menschen weniger spürbar ist? Und wir haben uns da entschlossen, dass wir viele Grünkeile in der Wien schaffen. Wir errichten pro Jahr rund 4.500 Bäume, Stadtbäume, also nicht Aufforstungen in den Wäldern Wiens, sondern in den Stadtbereichen.
Darf ich da nur einhaken? Weil es gibt eine riesige Bauwut in Wien und man hat das Gefühl, es wird wahnsinnig verdichtet, wenn man den Karl-Marx-Hof anschaut, da war viel grün und jetzt wird eigentlich alles zugeklotzt, zubetoniert. Also ich wüsste jetzt nicht, wo die Bäume sind.
Na, der Karl-Marx-Hof ist aber ein sehr positives Beispiel, ja, der sozialdemokratischen Wohnbaupolitik, weil im Karl-Marx-Hof wird gar nichts verbaut. Im Karl-Marx-Hof sind nicht 50, nicht 40, nicht 30% der Grundfläche verbaut, sondern weniger als 20%.
Ja, eben, das fehlt ja.
Und
das war ja vorbildlich.
Naja, auch nicht.
Wird alles,
da muss ich Sie, Frau Chefredakteurin, korrigieren, denn es ist uns zwar gelungen, mehr Wohnungen zu errichten, und das ist ja kein Selbstzweck, sondern wir bauen ja die Wohnungen vor allem für viele junge Menschen, die eine Wohnung suchen, weil sie von zu Hause ausziehen wollen. Aber es ist uns gelungen, den Anteil an Grünraum, der in Wien mit 50% schon sehr hoch war. Wir zählen zu jenen Großstädten in Europa mit dem höchsten Anteil an Frei- und Grünflächen mit mehr als 50%. Es kann da nur Berlin und Prag mithalten.
Aber die bauen sie jetzt gerade zu?
Nein, sondern es ist uns gelungen, den Anteil an Grünflächen sogar noch zu erhöhen, von 50% auf 53%. Jetzt werden Sie fragen, wie gelingt das? Auch wenn man mehr Arbeitsplätze schafft, mehr Wohnraum schafft, das gelingt, indem wir nicht mehr benötigte Brachflächen, Industriegebiete oder auch Bahnhofsareale, die bis jetzt nicht Grünflächen waren, mit Parkanlagen beispielsweise zu versehen. Wir machen da genaue Luftaufnahmen, auch im gesamten Stadtgebiet. Und da stellt sich heraus, dass es uns gelungen ist, gerade auf den ehemaligen Bahnhofsarealen oder auf Gebieten wie in der Seestadt Aspern, einem betonierten Flugfeld, wo wir 3 Parkanlagen errichtet haben, oder am Nordbahnhofgelände, wo wir den größten Park der letzten Zeit, den Rudi-Bedner-Park, errichtet haben, im Sonnenwendviertel, wo wir den zweitgrößten Park, den Helmut-Zielt-Park, errichtet haben. Also das heißt, auf früheren Brachflächen haben wir jetzt Grünraum, Parkanlagen geschaffen, die auch nutzbar ist für die Bevölkerung.
Herr Bürgermeister, wir sind leider schon am Ende unseres Gesprächs. Schade, weil da würden uns noch viele Dinge einfallen. Sie könnten uns noch viel erzählen. Ich danke fürs Lauschen, fürs Mitfragen und Ihnen danke ich fürs Zuhören.
Danke für die Einladung.
Das war der SPÖ-Spitzenkandidat Bürgermeister Michael Ludwig im großen Kurier-Interview mit Martina Salomon und Christoph Schwarz. Schon am Mittwochabend gibt es die nächste Ausgabe dieser Serie mit Birgit Hebein, der Spitzenkandidatin der Grünen. Schönen Abend noch wünscht Daniela Sonn.